Ja, bei uns war es so, gegen 27. Januar 1943 bekommen wir eine Vorladung, uns mit so und so viel Kilogramm Gepäck im Comenius-Gymnasium in Ungarisch-Brod einzufinden. Zwei Tage später wurden uns die ersten Transportnummern mit der Buchstabenkombination CP und die entsprechende Nummer um den Hals gehängt. Wir bestiegen einen Personenzug gegen 16 Uhr, der uns gegen 21 Uhr nach Theresienstadt brachte. Ja, in Theresienstadt angekommen, da wurden wir wieder neu registriert, bekamen neue Transportnummern mit der Buchstabenkombination CU. Ja, wir übernachteten auf Stroh in so einem Stall. Am nächsten Tag haben Häftlinge, also Insassen des Ghettos, unser Gepäck auf so Plateauwagen zu dem 3 Kilometer entfernten Bahnhof nach Bauschowitz gebracht. Dort angekommen waren wir auch überrascht. Wieder ein Personenzug, also man braucht uns zur Arbeit. Das war so unsere Meinung. Unsere Namen wurden verlesen, die Nummern verglichen. Wir bestiegen diesen Zug, 10 Personen in ein Abteil. Es war etwas eng, auch durch dieses Gepäck, das wir damit hatten. Aber wir waren doch froh, bis auf einen Bruder, der bereits 1942 verhaftet wurde, zusammen zu sein. Meine Eltern, meine junge Frau, meine Brüder Ernst, Edgar, Schwester Käthe, noch eine Schwägerin war dabei. Wir fuhren ziemlich lange, als an einer Stelle der Zug ganz langsam wurde. Wir schauten aus dem Fenster und sahen zerlumpte Gestalten in Zivilkleidung mit einem Judenstern am Rücken aufgenäht, unrasiert, abgemagert. Wir warfen ihnen Brot, die stürzten sich darauf und stießen einander. Und meine Gedanken waren, ist das der Arbeitseinsatz, werden wir auch so aussehen, so handeln.
Max Mannheimer, geboren am 6. Februar 1920 in Neutitschein in der damaligen Tschechoslowakei.
Als wir ausstiegen, hieß es, Männer auf eine Seite, Frauen auf die andere Seite, Frauen mit Kindern auf die LKWs. Diejenigen Leute, die nicht weit zu Fuß gehen können, können auf die LKWs aufsteigen. Als sich die Situation etwas beruhigt hat und die Gruppen geteilt waren, mussten wir an einem SS-Arzt, das war ein Obersturmführer, mussten vor ihn vortreten. Er fragte nach Alter, Beruf, ob gesund. Und da hörte ich schon, Arbeiter links, Magazinär der Firma Batya rechts, das war ein Bekannter von uns, der also in der Nähe von Ungarisch-Brod gewohnt hat. Arzt links. Dann kam ich, Straßenbauarbeiter, 23 Jahre, gesund. Musste die Hände zeigen und die hatte sehr viele Schwielen von den Schaufeln. Und ich glaube, die Schwielen haben ja das bestätigt, dass ich wirklich ein Arbeiter bin. Dann kam mein Bruder Ernst, Installateur, auch auf meine Seite. Edgar, Schuhmacherlehrling, auch auf meine Seite. Dann kam mein Vater, der kam auf die andere Seite, obwohl er Arbeiter gesagt hat, er war 55 Jahre. Mit 55 Jahren hat man überhaupt keine Chance gehabt, ins Lager zu kommen, es sei denn, man war Chemiker oder irgendein Ingenieur oder so, ein seltener Beruf. Als wir so selektiert waren, dann schaute ich, wo die Mutter ist, wo die Schwester ist, wo meine Frau ist, aber ich konnte nichts sehen, denn viele Autos sind schon abgefahren. Dann kam ein Befehl, in Dreierreihen antreten. Neben mir war ein SS-Wachmann, der fragte mich, ob ich tschechische Zigaretten habe. Sag ich, ja. Da habe ich ihm welche gegeben und da dachte ich, ja, ich kann ihn was fragen. Dann frage ich, kann man die Frauen sehen? Sagt er, ja, einmal in der Woche. Und wo sage ich, wo kommen die Kinder hin? Die kommen in den Kindergarten. Nun, wir mussten also ungefähr einen guten Kilometer marschieren. Wir sahen aber von Weitem ein hell erleuchtetes Quadrat. Als wir näher kamen, dann sahen wir den Stacheldraht. Ein Tor öffnete sich und wir waren in Birkenau. Die Rampe, an der wir ankamen, war eben die Todesrampe von Auschwitz-Birkenau. Nachher wurde uns befohlen, bis auf die Schuhe und den Gürtel die Kleider auf einen Haufen zu werfen. Obwohl ich hätte schon etwas begreifen müssen, fragte ich ganz naiv den aus Frankreich stammenden Häftling, der uns später registrierte, ob ich meine Kennkarte, so nannte man damals den Personalausweis, behalten solle. Er war sehr freundlich. Er sagte, nein, ich bekäme eine neue. Das ist am nächsten Morgen dann eine tätowierte Nummer am linken Unterarm sein würde, konnte ich natürlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen. Wir wurden dann in einen anderen Raum getrieben, da wurde unser Kopfhaar geschoren, Körperhaar ausrasiert. Wir wurden mit einer Desinfektionsflüssigkeit, die Cuprex hieß, eingepinselt und dann über das freie Gelände, nur die Schuhe an den Füßen und den Gürtel um den Bauch, in dieser Kälte, es war ja die Nacht vom 1. und 2. Februar, in einen saunartigen Raum getrieben. Wir freuten uns über die Wärme, saßen vielleicht 10 Minuten da, als ein alter Häftling hereinkam, aber nicht alt an Jahren. Wir bekamen dann später die Nummer 99.000 und dieser Häftling hatte auf seiner Kleidung die Nummer 29.000 und noch etwas aufgenäht. Er stammte aus der Slowakei. Tschechisch und Slowakisch sind ähnliche Sprachen. Ich fragte ihn auf Tschechisch, was passiert mit den alten Leuten, was passiert mit den Frauen mit Kindern. Und er sagte, eiskalt, gehen durch den Kamin. Ich dachte, er wäre durch den Aufenthalt im Lager so verrot und er wollte uns quälen. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich mir noch nicht vorstellen, dass er die Wahrheit sprach.
Die Begrüßung der Häftlinge durch den kriminellen Block Ältesten gibt dann Aufschluss über die Bedeutung der Worte »gehen durch den Kamin«. Denn er beendete seine Rede mit den Worten »Wer nicht spurt, geht durch den Kamin«.
Nun, wir kamen dann in das Stammlager Auschwitz I mit der großen Aufschrift »Arbeit macht frei« und schon waren wir optimistisch. Gewalzte Straßen, stabile Ziegelgebäude. Ja, nachdem ich mich als Arbeiter an der Rampe gemeldet habe, habe ich auch hier gesagt Arbeiter und ich kam auf Block 17. Am nächsten Tag, der Antritt vor zum ersten Ausmarsch, mein Kommando hieß Hutter, eine reichsdeutsche Firma. Ich weiß nicht, es waren vielleicht ein Kommando von 150 oder 200, ist mir nicht mehr erinnerlich. Wir sind vor der Küche angetreten. Und dann beginnt der Ausmarsch. Links, 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 links. Dann hieß es Augen rechts. Dort stand nämlich die SS, die uns zählte. Als wir dann außerhalb des Lagers waren, aber noch im Sperrgebiet, das Sperrgebiet war ja riesengroß in Auschwitz, marschierte neben mir ein Häftling aus Prusana, der nicht richtig marschieren konnte. Da fragte der Kapo, Vorname Helmut, warum er so schlecht marschiere. Er sagt, also er hat Magengeschwüre und er hat zu Hause immer Diät. Und dann sagte der Helmut zu ihm, er soll sich dann beim Geräteschuppen am Kommando bei ihm melden. Er habe ein gutes Mittel. Ich war zugeteilt, ganz in der Nähe dieses Geräteschuppens da zu schaufeln. Der Häftling hat sich, so wie es angeordnet war, bei ihm gemeldet. Auf einmal höre ich aus dem Geräteschuppen Schreie. Also ein Schaufelstil war das gute Mittel. Der Mann hat ihn erschlagen. Um 11 kam dann der Leichenwagen.
Nach 14 Tagen Arbeit an dieser Lore bekommt Max Mannheimer ein Hungerödem.
Wenn das Verhältnis zwischen Wasser und Fett im Körper zugunsten des Wassers ist, dann staute sich und in der Früh zum Beispiel hatte ich die Augen ganz verschwollen. Aber plötzlich bekam ich in der Leistengegend solche Schmerzen, dass ich kaum hinter dem Wagen laufen konnte. Nun, meine zwei Gendarmen da, meine Kameraden, erlaubt mir, dass ich mich an diese Stallumrandung so hinkauere, nur dass mein Kopf so rausguckte, damit es so aussieht, als ob ich schieben würde. Plötzlich bemerkt der Capo Helmut, sagt er, du kannst ja nicht mehr laufen. Setz dich in den Geräteschuppen. Ich bin zum Geräteschuppen gegangen und ich habe nur an diesen Mann gedacht, der am ersten Tag geschlagen worden ist. Er kam dann herein und ich sagte, Capo Helmut, ich bewundere, welche Disziplin, welchen Respekt die Häftlinge vor Ihnen haben. Sie sind die geborene Führernatur. Und ich glaube, dieser Satz hat mein Leben gerettet. Er hat gesagt, wirklich, wirklich, setz dich zu dem Ofen, da war so ein Kanonenröhrlofen, damit es nicht kalt ist. Die haben mich in der Nähe des Ofens gesetzt und ich habe aber nicht bemerkt, weil ich solche Schmerzen hatte in dieser Leistengegend, dass ich plötzlich eine große Brandblase hatte. Ich habe noch eine Riesennarbe, noch heute da. Als dann der Rückmarsch begonnen hat, wurde ich von zwei Häftlingen untergejagt. Ich kam in den Krankenbau, chirurgischen Block. Ein polnischer Anästhesist, ein polnischer Chirurg. Ich kann mich erinnern, ich zählte bis 43. Viele Leute können das nicht verstehen, aber früher gab es ja die Narkosen mit Äther. Da musste man zählen, damit man tiefer einatmet. Und wenn man dann schon so müde ist, dass es nicht mehr weitergeht, dann wiederholt man die Zahl. Und diese Zahl höre ich noch heute, obwohl so viele Jahre vergangen sind, in meinem Kopf, wenn ich daran denke. Ein Papierverband. Ich kletter wie auf Jakobsleiter, 3 Stock hoch in das oberste Bett. Ich war froh, dass das alles gut gegangen ist. Ich hatte Riesenschmerzen, als die Narkose aufhörte zu wirken. Und dann kam die Nacht, die furchtbar war. Erstens der Geruch in diesem Krankensaal, das Gestöhne dieser Leute. Ich konnte nicht schlafen. Und kaum wurde es etwas heller, kam ein Kommando, alles aus den Betten, Verband abnehmen. An der Tür stand breitbeinig ein SS-Arzt, neben ihm der Häftlingsschreiber, der die einzelnen Häftlinge aufrief. Zwischen den Bettreihen musste man ungefähr so 12 Meter laufen. Ich wusste, es ist der Lauf ums Leben, denn ich sah, die gehumpelt sind, die sind festgehalten worden. Ich habe auf die Schmerzen, die habe ich ignoriert. Ich habe die Arme, so wie es einem Sportler tut, so angelegt. Die Brust, die schon sehr dünn geworden ist durch den Lageraufenthalt, so herausgestreckt. Und ich durfte wieder in mein Bett zurück.
Im Oktober 1943 wird Max Mannheimer als Arbeitsjude nach Warschau ins Ghetto überstellt. Am 27. Juli 1944, als die sowjetischen Truppen nicht mehr weit entfernt sind, wird das Lager evakuiert.
Die, die nicht transportfähig waren, wurden dort im Lager liquidiert. 120 Kilometer marschierten wir in Holzpantinen über Sochaczew nach Kutno. Wir hatten Riesenverluste, denn die, die nicht nachkommen konnten, wurden auf einen Lastwagen aufgeladen. Und wenn genug zusammen waren, blieb der Lastwagen etwas zurück und kam dann wieder leer nachgefahren.
Max Mannheimer und andere Überlebende des Transports werden ins Konzentrationslager Dachau überstellt.
Hier, so war mein Eindruck, haben wir Chancen zu überleben. Die Funktionshäftlinge sind politische Häftlinge, sind menschlich, kam auf Block 17, Stube 4. Mein Blockältester war ein politischer Häftling aus Stuttgart, Gustl Köhler. Er hat nur gesagt, ihr dürft's nur nicht auffallen. Wir waren ja schon erfahren, wir wussten, nicht auffallen ist hilfreich.
Kurz vor Kriegsende wird auch dieses Lager aufgelöst. Am 30. April wird Max Mannheimer auf freier Strecke in der Nähe von Tutzing bei München von amerikanischen Truppen befreit. Sein Gewicht damals, das die Amerikaner registrieren, beträgt 37 Kilogramm.